Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Nachhaltige Geldanlage beim Aktienkauf die Welt retten. Ein Feature von Magdalena Neubisch.
Bei deinem neuen Konto liegt das Geld nicht einfach so in einem Safe im Keller rum. Oder wird womöglich zur Finanzierung von Waffenherstellern, Plastikproduzenten, Agrokonzernen oder Massentierhaltung genutzt. Sondern es wird nachhaltig eingesetzt.
So wirbt die GLS, Deutschlands älteste Ökobank, um neue Kundinnen und Kunden. Das Bankinstitut, das vor fast 50 Jahren in Bochum gegründet wurde, gilt als Vorreiter des nachhaltigen Investierens. Mit ihren Aktivitäten verfolge die GLS ökologische und gemeinwohldienliche Ziele, erklärt GLS-Banker Lukas Adams. Denn ihrer Kundschaft sei es sehr wichtig, Kapital nicht einfach nur anzulegen, um daraus mehr Geld zu machen, sondern...
Sie sucht Möglichkeiten, das eigene Kapital in Wirkung zu bringen. Sie möchte sehen, dass beispielsweise erneuerbare Energien damit finanziert werden. Sie möchte sehen, dass Kindergärten dadurch gebaut werden. Sie möchte sehen, dass Dinge, die der Umwelt zugutekommen, gefördert werden.
Mit ihrer sozial-ökologischen Ausrichtung scheint die GLS-Bank einen Nerv zu treffen. Allein 2021 hat sie rund 40.000 neue Kundinnen und Kunden dazugewonnen. Das sehen auch andere Banken und Finanzdienstleister und ziehen nach. Nachhaltig investieren ist zum Trend geworden.
Zukunft ist das beste Investment. Mit Klimavest geben Sie Ihrem Portfolio nachhaltige Relevanz.
Ob Tages- und Festgeldkonten, Aktienfonds oder Anleihen, PrivatanlegerInnen können inzwischen in allen Anlageklassen nachhaltige Angebote finden und nutzen diese offenbar auch. 2020 haben sie nach Angaben des Forum Nachhaltige Geldanlage fast 40 Milliarden Euro in nachhaltige Anlagen investiert. Mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Das meiste davon in Aktien und Anleihen. Dass nachhaltige Geldanlagen im Mainstream angekommen sind, ist kein Zufall, glaubt Christian Klein. Er ist Professor für nachhaltige Finanzwirtschaft an der Uni Kassel. Und seiner Ansicht nach haben vor allem NGOs rund um die Fridays for Future-Bewegung dafür gesorgt, dass nachhaltige Finanzen zu einem Thema geworden sind.
Den Menschen ist klar geworden, es gibt ein großes Thema, das ist der Klimawandel und es betrifft uns alle. Das ist nicht nur eine politische Geschichte, sondern es betrifft jeden von uns individuell. Und die Finance for Future-Bewegung hat es ja auch immer sehr geschickt gemacht, dass sie eben gesagt hat, du kannst etwas tun, zum Beispiel mit deinem Konsumverhalten, aber auch mit der Art und Weise, wie du dein Geld anlegst.
Rückenwind kommt auch aus der Politik. Länder wie Deutschland wollen in den nächsten Jahren viel Geld in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Davon profitieren vor allem Unternehmen aus der Wind- und Solarenergiebranche. Und auch die Europäische Union macht viel Druck, damit Europa bis 2050 klimaneutral wird, sagt Christian Klein.
Die Europäische Kommission lässt aus meiner Sicht seit 4 Jahren keinen Zweifel daran, dass sie das mit dem Pariser Klimaschutzabkommen wirklich ernst nimmt. Und sie haben da eine Menge Regulierung auf den Weg gebracht.
2018 hat die EU einen Aktionsplan vorgelegt, der dafür sorgen soll, dass der Finanzsektor privates Kapital in nachhaltigere Investitionen umlenkt. Zu den Maßnahmen gehört ein Klassifikationssystem, das bewertet, wie nachhaltig einzelne wirtschaftliche Tätigkeiten sind. Mit dieser sogenannten grünen Taxonomie soll erreicht werden, dass Nachhaltigkeit besser gemessen und Finanzprodukte untereinander besser verglichen werden können. Außerdem soll es eine Art grünes Siegel für Finanzprodukte geben. Und ab August 2022 müssen BankberaterInnen bei der Anlageberatung auch die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kundschaft abfragen und ihnen nachhaltige Finanzprodukte anbieten.
Und diese Regulierung wird dafür sorgen, dass wir in Zukunft mehr mit dem Thema nachhaltige Finanzen zu tun haben. Und damit meine ich wir Kleininvestoren.
Christian Kaut ist einer dieser kleinen Investoren. Der 25 Jahre alte VWL-Student aus Mannheim achtet schon seit einigen Jahren darauf, sein Geld nachhaltig zu investieren. Ihm ist wichtig, dass seine Geldanlage nicht nur Rendite bringt, sondern auch dafür sorgt, dass sich sozial etwas bewegt und die Umwelt geschützt wird.
Bei mir, bei dem nachhaltigen Investieren, geht es quasi darum, den größten Schaden erstmal abzuwenden oder Firmen auszuschließen, die zum Beispiel Waffen herstellen, Alkohol oder andere Sachen produzieren, Glücksspiel. Da gibt es ja diese Ausschließkriterien und das finde ich schon ziemlich gut.
Christian Kaut ist kein radikaler Öko, aber er versucht schon einigermaßen nachhaltig zu leben. Irgendwo mal für ein Wochenende hinzufliegen, kommt für ihn beispielsweise nicht in Frage.
Also ich glaube, das mit der Nachhaltigkeit, das habe ich schon ein bisschen gemacht, bevor das cool war, weil ich immer gerne halt ein einfaches, aber schönes Leben leben wollte und mir gar nicht so wichtig war, dass ich so viele Sachen hatte, die jetzt super teuer sind.
Christian Kaut legt monatlich etwa 1.000 Euro an, überwiegend in börsengehandelten Aktienfonds, auch bekannt als ETFs. Da er einen Job als Werkstudent und ein Stipendium hat und recht sparsam lebt, kann er so viel Geld zurücklegen. Mit seiner Geldanlage will er langfristig ein Vermögen aufbauen und für sein Alter vorsorgen. Seine Investitionen in nachhaltige ETFs sind für ihn aber nur ein Anfang. Denn seiner Ansicht nach gibt es noch viel Luft nach oben. Bei Firmen wie Apple, die in einigen nachhaltigen Aktienfonds zu finden sind, hat er zum Beispiel Zweifel, wie nachhaltig diese tatsächlich sind.
Im Generellen finde ich es sehr, sehr unrealistisch, dass es so viele Firmen gibt, die nachhaltig wirtschaften. Das steht für mich im krassen Widerspruch zu der Welt, die wir sehen.
Der Wirtschaftswissenschaftler Christian Klein beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, was sind nachhaltige Finanzanlagen?
Das Kernproblem ist, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht definiert ist. Und dass wir, gerade wenn wir über soziale und ethische Faktoren reden, völlig unterschiedliche Meinungen haben.
Entsprechend haben PrivatanlegerInnen ganz unterschiedliche Ansprüche an nachhaltige Geldanlagen.
Wir haben die Menschen gefragt, welche Themen gehen aus deiner Sicht gar nicht? Und das Spannende ist, die Top 3, die da immer kommen, sind die gleichen. Das ist Kinderarbeit, das ist im weitesten Sinne Umweltverschmutzung und das sind Waffen. Und dann geht's total auseinander.
Was ist also nachhaltig? Auch die Europäische Union tut sich schwer mit der Antwort. Mit der Einführung der sogenannten Taxonomie wollte sie eigentlich für mehr Klarheit sorgen, stufte dann aber auch Atomenergie und Erdgas als nachhaltig ein. Das stieß auf heftige Proteste und zeigt, wie schwierig es ist, Nachhaltigkeit zu definieren. Ein Problem, mit dem auch Maximilian Horster konfrontiert ist. Horster ist der Chef der amerikanischen Ratingagentur ISS-ESG. Das ist eine private Firma, die im Auftrag institutioneller InvestorInnen wie Banken und Vermögensverwaltungen ermittelt, wie nachhaltig einzelne börsennotierte Unternehmen sind. Horster erklärt, welche Informationen in seine Ratings einfließen.
Wir benutzen Informationen von Unternehmen, aber wir benutzen eben auch Informationen, die nicht von Unternehmen kommen. Das ist also gerade bei Kontroversen wahnsinnig wichtig, weil sie eben nicht erfahren werden, wenn ein Chemieunternehmen einen Fluss in Asien verschmutzt. Das erfahren Sie dadurch, dass Sie sich von NGOs informieren lassen, dass Sie hunderte von Medienquellen lesen zu dem Unternehmen, um auf Themen zu kommen, die das Unternehmen selber nicht in sein eigenes Reporting packt.
Auf Grundlage dieser Informationen bewertet die Ratingagentur dann zum Beispiel, ob das Geschäftsmodell eines Unternehmens die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen fördert oder ihnen gar zuwiderläuft. Zu diesen Zielen gehören unter anderem der Kampf gegen Armut und Hunger und der Einsatz für Frieden und Geschlechtergleichheit. In vielen der Unternehmen, die die Ratingagentur analysiert, gäbe es allerdings Zielkonflikte im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
Produzenten von Elektroautos haben oft Konflikte im Bereich Arbeitsrecht oder Wertschöpfungskette. Erneuerbare Energieproduzenten haben in Entwicklungsländern oft Menschenrechtsthematiken. Pharmaunternehmen, die in irgendeiner Form der Umwelt schaden, aber gleichzeitig vulnerablen Gruppen helfen.
Diese Widersprüche könne auch die Ratingagentur nicht auflösen, aber zumindest sichtbar machen. Fondsmanagerinnen und Manager ziehen dann die Analysen der Ratingagenturen heran, wenn sie ihre Fonds bestücken. Die Auswahl der als nachhaltig gelabelten Finanzprodukte ist inzwischen sehr groß. Das weiß auch VWL-Student Christian Kaut.
Was manchmal ein bisschen schwierig ist, ist herauszufinden, was sind das jetzt eigentlich für Kriterien oder was bedeutet das, wenn dann steht ESG?
ESG ist ein Kürzel, das häufig genutzt wird, um Finanzprodukte als nachhaltig zu labeln. Es steht für die drei Kriterien Environmental, Social und Governance. In der Kategorie Environmental wird geprüft, wie umweltverträglich die Produktionsbedingungen von Unternehmen sind. Der soziale Aspekt schließt faire Bezahlung und den Ausschluss von Kinderarbeit ein. Und die Kategorie Governance hat beispielsweise im Blick, ob Unternehmen gegen Korruption vorgehen. Das Problem? Welche Aspekte dann im Einzelnen wie streng berücksichtigt werden, bestimmen die Anbieter von Finanzprodukten am Ende selbst.
Für Anleger ist es nicht einfach, sich in diesem Angebotsdschungel zurechtzufinden. Diese Erfahrung hat auch Christian Kaut gemacht. Er informiert sich im Internet, in einschlägigen Finanzforen und auf Webseiten von Ratingagenturen. Das ist oft mühsam, sagt er, aber als Ökonomiestudent hat er gewisse Vorkenntnisse. Außerdem hat er den Vorteil, dass seine Eltern bei einer Bank arbeiten und er selbst Praktika im Bereich nachhaltige Finanzen gemacht hat.
Aber ich glaube, für den Otto-Normalverbraucher ist das schon relativ schwierig. Und dann kommt ja auch erstmal die Hürde, sich über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen.
Denn trotz aller Definitionsversuche bleibt Nachhaltigkeit ein Konzept, das viel Interpretationsspielraum lässt. Beispiel Elektromobilität. Es besteht weitgehend Konsens, dass es mehr Elektroautos und weniger Verbrennermotoren braucht, um das Klima zu schützen. Aber sind E-Autokonzerne wie Tesla allein deshalb schon nachhaltige Unternehmen? Wie umweltfreundlich ist die Produktion der Batterien? Wie nachhaltig ist ein Geschäftsmodell, das vor allem auf PS-starke Luxuslimousinen setzt? Eine schwierige Frage, die jeder Anleger für sich beantworten muss.
Wer das für sich geklärt hat, steht vor der nächsten Frage. Wie viel meiner Ersparnisse will ich investieren? Und wo genau? In Aktien? In Anleihen? Das wiederum hängt entscheidend von der Frage ab, wie viel Rendite möchte ich mit meinen Investitionen erzielen und wie viel Risiko bin ich bereit, dabei einzugehen? Finanzexpertin Katrin Bauer von der Stiftung Warentest empfiehlt:
Wir empfehlen oder denken, dass für die meisten Leute so eine halbe-halbe Mischung ganz gut wird. Also sprich, die Hälfte in sichere Geldanlagen zu stecken und die andere Hälfte in Geldanlagen mit höheren Renditechancen, die dann aber gleichzeitig einfach auch höhere Risiken haben.
Als sichere, nachhaltige Geldanlagen eigneten sich zum Beispiel Tages- und Festgeldkonten bei ökologischen oder Kirchenbanken, sagt Katrin Bauer. Aufgrund der gesetzlichen Einlagensicherung sind dort Anlagesummen bis 100.000 Euro geschützt. Und das Geld ist kurz- oder mittelfristig verfügbar.
Da man auf Sparkonten derzeit allerdings kaum Zinsen bekommt, sind sie für den Vermögensaufbau wenig lukrativ. Auch deshalb investieren immer mehr Deutsche an der Börse. Die Kurse von Aktien und anderen Wertpapieren sind dort jedoch einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. So werden sie unter anderem durch politische Konflikte beeinflusst. Nach dem Angriff auf die Ukraine etwa stürzten die Aktienkurse weltweit ab, auch die nachhaltiger Unternehmen.
Um das Risiko zu streuen, investieren viele AnlegerInnen deshalb in Fonds. Und viele machen es so, wie auch VWL-Student Christian Kaut. Sie legen ihr Geld in ETFs an, in börsengehandelten Aktienfonds also, die bestimmte Wertpapierindizes wie etwa den deutschen Aktienindex DAX nachbilden. Das Angebot an nachhaltigen ETFs ist mittlerweile sehr groß und sie sind zudem kostengünstig. Da ETFs nicht aktiv gemanagt werden, entfallen die Verwaltungsgebühren. Auch Maximilian Völkel, Redakteur bei der Anlegerzeitschrift Der Aktionär, empfiehlt sie.
Wenn man da jetzt nicht ganz so viel Zeit investieren will, bieten sich natürlich ETFs an. ETFs setzen passiv auf bestimmte Themen. Man kann entweder große Indizes spielen, aber es gibt inzwischen eben auch viele themenbezogene Indizes und gerade auch im Bereich Green Tech, Green Energy findet man hier ein breites Angebot und kann sich hier eben sehr gut einen breiten Mix an Aktien ins Depot legen und damit von dem Thema grüne Energien profitieren.
Aufgrund ihrer geringen Kosten empfiehlt auch die Stiftung Warentest ETFs. Katrin Bauer gibt aber zu bedenken:
Jetzt ist es aber so, dass bei nachhaltigen ETF, die sind halt nur mittelstreng. Also wenn einem das ausreicht, dann ist das ein gutes Basisinvestment. Aber wenn man wirklich Wert auf strenge Nachhaltigkeit legt, dann kommen ETF eben bisher nicht in Frage.
Das liege unter anderem daran, dass viele ETFs laxere Ausschlusskriterien haben. Im bekannten Nachhaltigkeitsindex MSCI World Socially Responsible Investment, den viele ETFs nachbilden, sind beispielsweise Firmen wie Microsoft und Coca-Cola vertreten. Und da fragen sich viele, was ist an denen so besonders nachhaltig? Wer nach strengen Nachhaltigkeitskriterien anlegen wolle, müsse sich deshalb im Bereich der aktiv gemanagten Fonds umschauen, sagt Katrin Bauer. Die GLS Bank beispielsweise verspricht, dass sie nur besonders klimafreundliche Firmen mit explizit nachhaltigem Kerngeschäft in ihre Fonds aufnimmt. Ein Nachteil der aktiv gemanagten Fonds ist jedoch, sie haben höhere Verwaltungskosten als die passiv gemanagten ETFs. GLS-Banker Lukas Adams erklärt, warum das aus Sicht der GLS gerechtfertigt ist.
Also die Forschungsdienstleistungen, die die Analysten im Hintergrund erbringen müssen, um überhaupt zu identifizieren, welche Unternehmen denn bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, das ist aufwendig. Das spart sich der ETF-Anbieter weitgehend, weil das seine Kostenstruktur gar nicht hergibt, wohingegen wir ein sehr aufwendiges und personalstarkes Research eben betreiben. Und das schlägt sich natürlich auch in den Kosten der Fonds wieder, weil wir eben jedes Unternehmen oder jedes Rentenpapier, was eben in unseren Fonds drin ist, vorher auf seine ökologische und soziale Performance abgeklopft haben. Insofern würde ich sagen, Nachhaltigkeit zum Lidl-Preis, um es mal salopp zu formulieren, das ist relativ schwierig. Ja.
Sowohl bei nachhaltigen ETFs als auch aktiv gemanagten Aktienfonds gilt es aber genau hinzuschauen, ob sie einlösen, was sie versprechen, sagt Katrin Bauer von der Stiftung Warentest. Denn es komme vor,
dass manche halt sagen, wir schließen Kohle aus, aber dann erlauben sie dann doch Umsatzanteile zum Beispiel von 30% mit Kohle. Und das sind Sachen, die findet man als Privatanleger eigentlich fast nicht raus, weil das gar nicht so offen kommuniziert wird.
Privatanleger Christian Kaut ist dieses Problem bewusst. Er versucht, online so viel über die Fonds herauszufinden wie möglich. Aber eine wirkliche Lösung hat er auch nicht.
Ich gucke, was ich halt in einer gewissen Zeit halt über den Fonds herausbekomme und danach muss es dann halt auch reichen.
Wem ETFs oder Aktienfonds trotzdem zu undurchsichtig sind, der kann natürlich Aktien von einzelnen nachhaltigen Unternehmen kaufen. Aber auch da ist die Auswahl nicht einfach. Christiane Hölz arbeitet für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, einen Verein, der PrivatanlegerInnen vertritt.
Wenn ich direkt investiere über Aktien, sollte ich mich mit dem Unternehmen beschäftigen und ich sollte nicht nur irgendwelche Marketingmaterialien lesen, sondern ich sollte tatsächlich mir angucken, was macht das Unternehmen eigentlich? Wie sieht der Nachhaltigkeitsbericht aus? Wie sieht der Geschäftsbericht aus? Verstehe ich eigentlich, was das für Produkte verkauft? Und dann habe ich ein gutes Bild von dem Unternehmen und dann kann ich auch, wenn ich meine, das ist das Richtige für mich, da rein investieren.
Das richtige Unternehmen ist natürlich eines, das sich langfristig erfolgreich entwickelt. Denn wenn es gut wirtschaftet, dann steigen auf lange Sicht seine Aktienkurse und davon profitieren auch die Anlegerinnen und Anleger. Diese Unternehmen zu finden ist allerdings nicht ganz einfach, weiß auch Maximilian Völkel vom Aktionär.
Das ist jetzt nicht zwingend so, dass die Aktien, die das größte Interesse bei Anlegern haben, auch zwingend die sind, die am besten laufen an der Börse. Nur weil man über eine Firma viel liest, heißt das nicht, dass die jetzt für die Geldanlage zwingend auch die beste ist.
Denn darum geht es ja auch bei nachhaltigen Investments. Sie sollen sich lohnen, sollen dafür sorgen, dass sich das eingesetzte Geld vermehrt und das eigene Vermögen langfristig größer wird. Christiane Hölz von der DSW hat beobachtet, dass manche nachhaltig orientierte PrivatanlegerInnen darauf zu wenig achten. Dass sie nachhaltige Investments gar mit Renditeverzicht gleichsetzen. Das sei falsch.
Man sollte nicht versuchen, sein Gewissen damit zu beruhigen, dass man in grüne Unternehmen investiert. Man kann sehr, sehr gut auch in Unternehmen investieren, ohne auf Rendite zu verzichten und trotzdem in aus seiner eigenen Perspektive nachhaltige Unternehmen.
Wirtschaftsprofessor Christian Klein kann das bestätigen. Wer in den letzten Jahren in nachhaltige Anlagen investierte, habe in der Regel nicht schlechter dagestanden als konventionelle Investoren, sagt er. Das zeigten Studienergebnisse.
Wir können heute sagen, in der Vergangenheit haben nachhaltige Geldanlagen mindestens so gut finanziell performt wie konventionelle. Wichtig ist dabei aber zu sagen, dass das überhaupt nichts für die Zukunft zu bedeuten hat.
Auch Privatanleger Christian Kaut verfolgt mit seiner nachhaltigen Geldanlage ein klares Ziel. Er will sein Vermögen langfristig vermehren. Und bislang, sagt er, ist ihm das auch ganz gut gelungen.
Ich würde vielleicht akzeptieren, wenn die Rendite vielleicht ein kleines bisschen, 0,5% oder so, schlechter ist und ich dann nachhaltige Produkte investiere. Aber natürlich ist klar, dass ich nicht investiere, um irgendwelche guten Taten zu verbringen, sondern um Vermögen aufzubauen. Von daher sollte halt die Rendite schon ungefähr dieselbe sein.
Die Aussichten sind nicht schlecht. Gerade erneuerbare Energien gelten als besonders lukrative Investments. Vor allem die Wind- und Sonnenenergie soll in den nächsten Jahren stark ausgebaut werden. Erst recht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, wie auch Bundesfinanzminister Christian Lindner vor kurzem im Bundestag betonte.
Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Versorgung. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
Auch diese politische Neueinschätzung könnte der Branche gute Geschäfte bescheren und die Aktienkurse langfristig in die Höhe treiben. Das Problem: Viele Aktien sind schon heute völlig überbewertet, sagt Christiane Hölz von der Aktionärsvereinigung DSW.
Wir sehen, dass diese Unternehmen, weil die Fonds alle versuchen, in diese Unternehmen zu gehen, relativ hohe Bewertungen haben. Diese Bewertungen lassen sich oft aber nicht durch operative Ergebnisse begründen, sondern liegen tatsächlich daran, dass die Auswahl für die Fonds, um dort zu investieren, relativ gering ist. Und da besteht natürlich die Gefahr eines Green Crash, möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ja, die Überbewertung sehen wir auf jeden Fall.
Das gilt auch für den Wasserstoffsektor. Für viele eine Zukunftsbranche, die an der Börse heiß gehandelt wird. Ein Beispiel dafür ist der US-amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power. Der Aktienkurs des Unternehmens ist in den letzten 3 Jahren zwischenzeitlich um das 26-fache gestiegen. Der aktuelle Börsenwert liegt bei über 14 Milliarden Euro. Dabei erwirtschaftet das Unternehmen nach wie vor Verluste. Allein 2020 eine halbe Milliarde Euro. Zwischen November letzten Jahres und Anfang März 2022 hat sich der Wert der Plug Power Aktie glatt halbiert. Seit dem Krieg in der Ukraine legt die Aktie wieder leicht zu. Die meisten Hypes, auch die Grünen, erfahren irgendwann eine Korrektur, sagt Maximilian Völkel vom Börsenmagazin Der Aktionär.
Man muss ganz klar sagen, dass teilweise die Bewertungen schon abstrus hoch waren. Da wurden Firmen mit dem 30- oder 40-fachen ihres Umsatzes bewertet. Gewinne wird es in den kommenden Jahren hier häufig nicht geben. Und das ist natürlich dann irgendwann auch zu teuer. Natürlich kann man sagen, in 20 Jahren wird die Firma die Welt erobern. Aber wenn man ehrlich ist, weiß heute keiner, wer in 20 Jahren die Welt erobert.
Christian Kaut setzt auch auf Wasserstoffaktien, weil er sie für eine gute Anlage hält und nicht bloß für einen kurzfristigen Trend. Aber er hat nur einen kleinen Teil seines Geldes auf diese Aktien gesetzt. Deshalb sei das Risiko überschaubar, sagt er. Ohnehin spekuliert Christian Kaut nicht auf kurzfristige Gewinne, er ist langfristig orientiert, will in mehreren Jahrzehnten von seinen nachhaltigen Geldanlagen profitieren. Und er hofft, dass das auch andere Menschen tun.
Man muss halt realistisch sein. Mit dem Geld, mit dem ich investiere, bin ich jetzt nicht optimistisch, dass ich damit irgendwas verändere oder so. Aber ich glaube halt, dass wenn andere Leute das auch machen und einfach die Nachfrage danach steigt, dann wird auch auf dem Markt halt deutlich was passieren. Wenn diese kritische Masse erreicht ist, dann werden halt Firmen profitieren, die halt einfach besser wirtschaften, einfach nachhaltig wirtschaften. Und dann, denke ich, ist das gut fürs Klima und auch gut für die Leute. Und dann werden auch gleich die Firmen ein bisschen robuster aufgestellt. Von daher hoffe ich einfach, dass dadurch halt so ein kleiner Wandel eintritt.
Welche konkreten Wirkungen nachhaltige Geldanlagen haben, wird noch nicht lange erforscht und kontrovers diskutiert. Das weiß auch Lukas Adams von der GLS Bank, der Vorreiterin des nachhaltigen Investierens in Deutschland. Seiner Ansicht nach kann die GLS Bank aber mit dem Geld, das ihre Kundschaft auf den Sparkonten parkt, sehr wirksam und nachhaltig arbeiten.
Nehmen wir an, Sie sind im Bereich der Mikrokredite unterwegs und Sie können wirklich dadurch Mikrokredite an Unternehmerinnen und Unternehmern beispielsweise in Schwellen- und Entwicklungsländern vergeben und dann wirklich sehen, dass ein Kleinstunternehmen, wir sprechen da ja meist von sehr kleinen Unternehmen, eben durch die Kredite, die Sie an dieses Unternehmen vergeben haben, beispielsweise sich eine neue Werkstatt kaufen kann oder im Landbau vielleicht auf ökologischere Ackerbaumöglichkeiten umsteigen kann.
Was aber ist mit dem Geld, das Kleinanleger wie Christian Kaut an der Börse in Einzelaktien oder Aktienfonds investieren? Macht das die Welt nachhaltiger? BWL-Professor Christian Klein ist skeptisch.
Wenn so ein Portfoliomanager so einen nachhaltigen Fonds bastelt, achtet er darauf, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens beachtet werden. Also er überlegt sich bei jeder Geldanlage, ist das kompatibel mit dem, was das Pariser Klimaschutzabkommen fordert? Und dann legt er am Ende so etwas wie Windkraft und Solarenergie in das Portfolio und er kauft eben kein Öl und kein Gas. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was ist dadurch passiert, ist jetzt weniger CO2 in der Luft, werden wir sagen, naja, Eigentlich überhaupt nicht. Also dadurch, dass sie am Sekundärmarkt irgendwie einen Windkrafthersteller kaufen, passiert gar nichts.
Aktien wechselten lediglich ihren Besitzer. Und die Firma, die die Aktien ausgegeben hat, merke davon erstmal kaum etwas, sagt er. Auch der Chef der Nachhaltigkeitsratingagentur ISS-ESG, Maximilian Horster, warnt davor zu glauben, dass die Welt durch nachhaltige Aktieninvestments selbst klimafreundlich wird.
Die Vorstellung, dass Sie in eine bestimmte Aktie investieren und damit der Welt helfen oder eine bestimmte Aktie verkaufen und damit sozusagen dem Unternehmen schaden, ist ein völliges Missverständnis dessen, wie der Aktienmarkt funktioniert.
Ganz machtlos seien AktionärInnen aber nicht, sagt Horster. Als Miteigentümer des Unternehmens könnten sie ihren Einfluss geltend machen und so auf mehr Nachhaltigkeit drängen.
Wenn ich als Aktieninvestor eine Auswirkung auf die Welt haben möchte, also wenn es mir nicht darum geht, dass ich mein Portfolio dekarbonisiere, sondern die Welt dekarbonisiere, dann muss ich zwei Sachen machen. Dann muss ich das sogenannte Engagement betreiben. Das heißt, ich muss mit dem Unternehmen in Austausch treten und sagen, ich erwarte von euch, dass ihr euch folgende Klimastrategie gebt. Und ich muss meine Stimmrechte wahrnehmen.
Dies könne sogar eine gezielte Investmentstrategie sein, sagt Horster. In Unternehmen investieren, die momentan noch nicht oder nur in Ansätzen nachhaltig sind, aber angefangen haben, ihr Geschäftsmodell zu transformieren. Nach dem Motto, nur wer an dem Unternehmen beteiligt ist, kann auch mitreden. Diese Strategie verfolgen Aktionärsverbände wie der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Er übt auf Hauptversammlungen stellvertretend für seine Mitglieder gebündelt die Stimmrechte aus und versucht, die Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Bislang allerdings nur mit begrenztem Erfolg. Dies könnte sich aber ändern, wenn wirklich viele Menschen in großem Stil nachhaltig Geld anlegen, meint der Wirtschaftsprofessor Christian Klein.
Wenn wir eine kritische Masse von Investoren hätten, die bereit wären, ausschließlich in nachhaltige Unternehmen zu investieren, dann würden wir auf jeden Fall was bewegen.
Denn dann würden die Aktienkurse der nachhaltigen Unternehmen steigen und die der nicht nachhaltigen sinken, was sich wiederum auf die Finanzierung der Firmen auswirkt.
Die Idee ist dann folgende, dass wir dann quasi einen gespaltenen Kapitalmarkt haben. Wir haben die grünen Unternehmen, die Mehrwert sind und für die es leichter ist, sich zu finanzieren. Und wir haben die braunen Unternehmen, die weniger wert sind, aber die braunen Unternehmen haben dann tatsächlich einen Anreiz, grüner zu werden, weil die natürlich auch diese besseren Finanzierungsbedingungen haben wollen.
Dadurch könnte Stück für Stück die gesamte Wirtschaft nachhaltiger werden. Das ist die Hoffnung. Ein grüner Finanzkapitalismus, der die reale Wirtschaft schrittweise auf Nachhaltigkeit einschwört. Eine schöne Utopie. Aber ist sie auch realistisch? Lukas Adams von der Nachhaltigkeitsbank GLS hat da ganz grundsätzliche Zweifel. Natürlich hofft er, dass FinanzinvestorInnen künftig stärker auf Nachhaltigkeit setzen. Das könnte schon etwas bewirken. Aber ist andererseits nicht der Drang zu Wachstum und Profiten der eigentliche Motor der Börse? Und ist das dauerhaft verträglich mit der Idee nachhaltigen Wirtschaftens?
Also wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, jetzt nicht als GLS-Mitarbeiter, sondern als Lukas Adams, dann würde ich sagen, schwierig. Also ich glaube, dass ein System wie der Kapitalismus, was offensichtlich inhärent auf Expansion ausgelegt ist, große Probleme damit hat, sozial-ökologische Ziele und sein eigenes Wachstum miteinander zu vereinen. Weil Wachstum bedeutet ja in den allermeisten Fällen Ressourcenverbrauch. Und Ressourcenverbrauch ist natürlich grundsätzlich erstmal ein Problem im Sinne des Ressourcenschutzes schlicht und ergreifend. Ja.
Kleinanleger Christian Kaut glaubt, dass es trotzdem besser ist, sein Geld nur in Unternehmen zu investieren, die nachhaltig wirtschaften. Auch wenn man damit allein die Welt nicht retten kann.
Man sollte sich nicht so fühlen, dass man jetzt Aktivist ist, wenn man sein Geld nachhaltig anlegt. Ja, aber es ist immer noch besser, als es nicht nachhaltig anzulegen. Und wenn es Leute dazu bewegt, sich um Altersvorsorge und Vermögensaufbau zu kümmern, dann ist das, glaube ich, in Deutschland allgemein eine sehr gute Entwicklung.
Das war das Feature von Magdalena Neubich über nachhaltige Geldanlage und die Frage, ob man damit als Anleger tatsächlich etwas verändern kann. Es sprachen Bettina Kurt und Max Urlacher, Technik Martin Eichberg, Regie Frank Merfort, Redaktion Gerhard Schröder.